Hallo und herzlich willkommen bei Aufbuchfühlung, dem Literaturpodcast, in dem es mindestens einmal im Monat um Literatur und alles, was mit Literatur zu tun hat, geht. Heute sprechen wir mit einer Wiener Autorin, die gerade ihren zweiten Roman veröffentlicht hat, mit Barbara Kadletz.
Mein Name ist Irene Zanoll und ich darf euch mit dieser Folge eine neue Stimme in unserem Podcast vorstellen, Rebecca Zeinsinger, die ihr gerade schon gehört habt. Victoria musste aus Zeitgründen leider etwas kürzer treten und wird in der nächsten Zeit nur mehr fallweise und bei einzelnen Folgen mit dabei sein. Fix mit dabei ist jetzt aber Rebecca. Sie hat Germanistik, Geschichte und vergleichende Literaturwissenschaft studiert und anschließend mehrere Jahre an der Universität Sarajevo unterrichtet. Heute arbeitet sie als Übersetzerin aus dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen in Wien. Hallo Rebecca, schön, dass du jetzt im Team mit dabei bist.
Danke, ich freue mich auch sehr. Barbara Kadletz hat nicht nur eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin, sondern auch eine Buchhandelslehre gemacht und arbeitet seit vielen Jahren schon in der Buchhandlung Hartlieb in der Währinger Straße. Wenn sie nicht die Bücher anderer verkauft, so ist es auf der Verlagswebsite über sie zu lesen, schreibt sie an ihren eigenen Texten oder spricht über Literatur, als Moderatorin, Rezensentin oder in ihrem wöchentlichen Blog Das Buch zum Wochenende. Bei uns ist sie heute in dieser Funktion als Autorin zu Gast und wir wollen mit ihr über ihren zweiten Roman Schattenkühle sprechen, der vor wenigen Tagen in der Edition Atelier erschienen ist. Barbara hat schon mehrere Theaterstücke und Kurzgeschichten veröffentlicht. 2018 hat sie beim FM4 Wortlaut den zweiten Platz gewonnen. Sie war schon mehrmals auf der Shortlist für den Buchblog Award. Vor 3 Jahren, 2021, war sie Bezirksschreiberin Maria Hilf. Ihr erster Roman, Im Ruin, ist im selben Jahr erschienen und war Kandidat für die Hotlist 2021.
Schattenkühle ist ein Roman, der in keine Schublade passt. Historischer Roman, Zeitreiseroman und Entwicklungsroman in einem entführte die LeserInnen in den Wienerwald, der vor 150 Jahren durch den Politiker und Umweltschützer Josef Schöffel gerettet wurde. Mitten in der Klimakrise der Gegenwart steht ein Teil des Erholungsgebietes wieder vor dem Aus, da ein Bürogebäude in Form eines riesigen Glaskubus mitten in den Wald gebaut werden soll. Soweit die Ausgangssituation zu einem Roman voller erzählerischer Kniffe und überraschender Wendungen, über den wir heute mit der Autorin sprechen wollen.
Ja, also, liebe Barbara, schön, dass du zu Gast bist bei Auf Buchfühlung. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, wir steigen direkt ein in unser Buchgespräch. Und das Erste, was uns aufgefallen ist an dem Buch, ist das wunderschöne Cover. Die Petra Hartlieb, die Besitzerin der wundervollen Buchhandlung, wo du ja auch arbeitest und wo du auch schon mal beim Podcast zu Gast warst, Sie beginnt immer ihre Gespräche mit einer Beschreibung des Covers, weil das unsere Hörerinnen und Hörer ja nicht sehen können. Und das klauen wir uns jetzt mal für den Einstieg. Zu sehen auf dem Cover dieses Romans ist eine hügelige Landschaft im Sonnenschein mit hübschen Quellwolken. Nach Schattenkühle schaut es eigentlich gar nicht aus, sondern nach einem heißen Sommertag. Was gibt es über das Cover und vielleicht auch über den Covergestalter noch zu sagen?
Ja, ich habe ihn mal irgendwo in einer Kolumne den Grafikgott Georgi Poll genannt. Und da möchte ich gleich dabei bleiben. Der Georgi, der ja bei der Edition Atelier alle tollen Cover macht, unter anderem, nicht nur, aber unter anderem jetzt aufs Cover bezogen, der hat das entworfen. Also wir haben ein bisschen herumüberlegt, es gab so 2 grobe Entwürfe, da war das einer und die zweite Idee war, es gibt so eine Karikatur von Josef Schöffel, von dem Wienerwaldretter, über den es ja dann geht in dem Buch, aus dem 19. Jahrhundert. Und wir hatten kurz überlegt, ob wir das, also der Georgi hatte das auch in seinem Comic-Stil umgearbeitet und wir hatten das so kurz überlegt, das aufs Cover zu geben. Das war noch zu einer Zeit, wie das Buch noch den Arbeitstitel Schöffel versus Schöffel hatte. Und da haben wir eben überlegt, ob wir das so wie bei einer Spielkarte, oben den alten Schöffel, unten den jungen Schöffel vielleicht machen. Nur das Problem dabei war, dass ich eigentlich zu dem jungen Schöffel gar kein Bild im Kopf hatte. Also hatte und habe. Und das war dann komisch, das zu sehen, dieses Gesicht, so wie sich der Jorgi das vorgestellt hat, und haben wir gedacht, das nimmt der Geschichte eigentlich und der eigenen Vorstellungskraft was. Und dann war eigentlich schnell klar, dass es eigentlich das Cover sein wird. Mhm. Und dann habe ich auch, apropos wundervolle Buchhandlung, ich habe da ein paar sehr liebe Kolleginnen, und wenn gerade keine Kunden da waren, dann haben wir immer ganz schnell die Coverentwürfe angeschaut und dann haben wir verhandelt in der Buchhandlung, wem was besser gefällt. Und so haben wir ein bisschen drüber geplaudert.
Das war eine gute Entscheidung, finde ich. Also es ist ein unglaublich schönes Buch.
Ich bin auch ganz Ding noch, ja.
Du hast vorhin gerade einen Arbeitstitel erwähnt, Schöffel versus Schöffel. Stand das Schattenkühle dann schon bald fest oder hat sich das im Laufe der Zeit erst ergeben?
Das habe ich dem Vertreter zu verdanken, dem Herrn Staudinger. Denn ich habe also die ganze Zeit unter diesem Schöffel versus Schöffel Titel gearbeitet. Mir war klar, dass das nicht bleiben kann, weil niemand kennt, also oder halt ein paar wenige kennen den Schöffel, ansonsten vielleicht ein paar Leute aus Wien noch, weil sie die Schöffelgasse kennen. Aber ansonsten, wer ist das, was ist das? Und also das war mir schnell klar, dass das nicht sein könnte, also nicht sein kann. Und dann habe ich halt so überlegt, was man eben stattdessen machen könnte. Thomas Bernhard hat Holzfällen sich schon geschnappt, denn das hätte natürlich auch gut gepasst. Und ich habe dann so mit so ein paar Dingen überlegt, so Kahlschlag und alles Mögliche in die Richtung gedacht, aber nichts war so richtig super. Mhm. Und dann gibt es ja dieses Originalzitat vom Schöffel, eben aus dem 19. Jahrhundert, wo er darüber schreibt, wie wichtig Wälder sind für das Klima eben. Und dass sie eben auch für die Schattenkühle zuständig sind. Und dann hat der Vertreter eben gemeint, Schattenkühle ist doch das total perfekte Wort für den Titel. Und ich war so, Schattenkühle. Und ich bin ja eigentlich so ein Mensch, der die Sonne so liebt. Und das passt überhaupt nicht zu mir. Und Schattenkühle, ich weiß nicht. Und je länger ich das dann mit mir herumgetragen habe, und dann habe ich natürlich auch mit Leuten drüber geredet, und denen hat es allen urgut gefallen. Da haben wir gedacht, okay. Und dann habe ich mich so dran gewöhnt und mittlerweile.
Es ist zum Sommerbuch prädestiniert eigentlich.
Ja, das habe ich. Das hat eine liebe Kollegin aus einer anderen Buchhandlung auch schon gesagt, und das hat mich sehr gefreut, wenn du das auch so sagst. Ach, da freue ich mich sehr, ja.
Ja. Hainburg und Zwentendorf sind ja im kollektiven Gedächtnis der ÖsterreicherInnen sehr tief verankert. Von Josef Schöffel, du hast es gerade eher auch schon gesagt, da glaube ich, kann ich auch von mir auf die HörerInnen und Hörer schließen. Über Josef Schöffel weiß man kaum etwas bis gar nichts. Ich habe zugegebenermaßen den Namen noch nie vorher gehört. Warum ist das so?
Ha, warum ist das so? Gute Frage. Ich habe es mich eigentlich auch gefragt. Also er ist Teil meiner Geschichte. Erstens, weil also meine Eltern sind Historiker und es gibt auch Schöffels in meiner Familie. Also der Name sozusagen begleitet mich durch mein ganzes Leben. Und so habe ich da immer so ein bisschen ein Augenmerk drauf gehabt. Ansonsten habe ich mich das auch sehr lange gefragt und habe mir gedacht, warum schreibt da niemand drüber? Der Typ heute, das wäre so ideal. Warum macht da keiner einen historischen Roman? Das wäre doch super. Dass ich das selber machen könnte, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, weil historische Romane, also ich meine, manch einer kennt vielleicht das Ruin. Also ich verorte mich eher also sozusagen so in so gegenwärtigen popliterarischen Geschichteln. Und dann haben wir gedacht, ja, aber eigentlich, je länger ich darüber nachdenke, und dass dieser Gedanke kam immer wieder, und dann kam dieses ominöse zweite Album, ne, dass man irgendwie, also das zweite Roman, dann haben wir gedacht, du weißt doch eigentlich eh schon die ganze Zeit, was du machen willst. Du willst über den, der Schöffel ist ja da, der klopft die ganze Zeit an. Wenn niemand was macht, mach du's, ja. Aber warum er so im Kollektiven, ich weiß es nicht. Also es gibt schon immer wieder, also es gab im Falter, da gab es einen, also sozusagen, da gibt es ja einen Redakteur, der sehr so für Umwelt und Klima zuständig ist. Der Benedikt Narodoslawski, der hat einen Artikel über ihn geschrieben, wie da ein Jubiläum war, ein rundes. Und wie ich das gelesen habe damals, habe ich mir gedacht, oh, jetzt werden sich alle denken, ja, der Schöffel, da machen wir was. Und dann kam eh auch nichts und habe mir gedacht, okay, passt. Dann mache ich. Aber Sachbücher, also ich glaube, es gibt Leute, die an Sachbüchern arbeiten. Mhm. Aber
ja, wie bist du dann auf die Idee gekommen, diese historische Figur, dieses Josef Schöffel, durch die Zeit reisen zu lassen und in unsere Gegenwart zu versetzen? Und wie viel hat dieser historische Josef Schöffel mit UmweltaktivistInnen von heute zu tun, würdest du sagen?
Also Teil 1 ist auch unter anderem, also ich habe es eh vorher schon gesagt, also ich weiß nicht, ob ich mir einen historischen Roman zutrauen würde, weil das einfach eine unglaubliche Recherchearbeit mit sich bringt und nicht nur Recherche, sondern auch Sprache und also man muss einfach was finden und erfinden, wie man das machen kann, ohne dass das allzu peinlich wird. Und ich bin ja im echten Leben Buchhändlerin, das heißt, ich habe relativ nicht so viel Zeit zum Schreiben. Das heißt, ich hätte das nicht leisten können in einer Art, wie ich es mir vorgestellt hätte. Und ich glaube, es passt doch nicht so zu mir, jetzt nur einen historischen Roman zu schreiben. Also ich schreibe ja, weil es mir Spaß macht und niemand wartet da drauf, außer ich halt, dass ich irgendwie was, weil ich Lust habe, was zu schreiben. Und deswegen war mir das dann klar, dass ich das verknüpfen muss mit was, was mir, also was mir gleichzeitig ein Anliegen ist und was heute einfach spielt. Das passt einfach besser zu mir. Und so habe ich ihn mir geschnappt als Figur und habe ihn eben in die heutige Zeit mitgenommen. Und so kann man natürlich gut faul sein auch. Ne? Also ich war schon in der Nationalbibliothek und habe recherchiert. Es gibt ja auch ein paar Originalzitate und so. Also ich habe schon was gemacht, aber man ist natürlich, also man kann da viel tricksen, indem man das einfach dann diese Figur sich einfach schnappt und wie eine Märchenfigur oder fast eine Comicfigur nimmt und in die Jetztzeit versetzt. Und also was er mit heutigem Aktivismus zu tun hat, also ich glaube, er wäre immer noch gut aufgehoben, weil er ja jemand war, der absolut gegen den Mainstream unterwegs war und also keinerlei Angst hatte vor irgendeinem Rufverlust oder sonstigem, das also sehr, also fast so kohlhaasche Ausmaße im Sinn von, also der Überzeugung zu sein, das Richtige zu tun. Und ansonsten hat er einfach die Medien der damaligen Zeit extrem gut zu nützen gewusst. Also der würde heute mit Social Media bestimmt, also der hat damals wirklich ein Glück gehabt mit einem Zeitfenster, weil es gab ja sehr lang keine Pressefreiheit in Österreich-Ungarn. Und es war wirklich so ein Jahr, bevor er die Kampagne gestartet hat, gab es erst Pressefreiheit. Also davor wäre das sowieso zensuriert worden und keine Ahnung, ob er oder wie er diese Kampagne dann gemacht hätte. Also ich glaube, er wird sich in der heutigen Zeit einfach anpassen und wäre da dann dabei. Wobei es eben die Frage ist, er war ein totaler Einzelkämpfer. Also er war ja immer, er hat sich keiner Partei angeschlossen, hat sich da nie vereinnahmen lassen und war immer, also er war ja dann im Reichsrat und so weiter, aber hat er immer als Einzelkämpfer, war er da immer so der Einzelkämpfer-Weirdo, der sich da nie irgendwie einer Gruppe, also vielleicht hätte er sich aber in so einer zivilgesellschaftlichen Bewegung wohlgefühlt. Das könnte ich mir schon vorstellen, ja.
Ja, vielleicht ist gerade diese Zeit oder das Fehlen von, ich weiß nicht, Video, Tonaufnahmen und so weiter, ist das auch ein bisschen der Unterschied zu Hainburg und Zwentendorf, dass da einfach das Material fehlt, oder? Dass
ja.
Man,
ja,
dass also man das so auf Social Media etc. und medial irgendwie groß aus...
Ganz genau, also er konnte sich nur auf das berufen, was er selber halt in der Presse irgendwie gelesen hat, was da immer so verschämt halt in manchen Artikeln wurde halt erwähnt, das wäre doch total super, weil Österreich-Ungarn war ja pleite nach vielen verlorenen Kriegen und dann war eben die Frage, wie kommt die Monarchie wieder zu Geld und eine Idee war da eben abzuholzen und Schöffel hat eben festgestellt, dass das viel zu billig verkauft worden wäre. Und da gab es halt irgendwie so diverse, hinter Tapetentüren irgendwie diverse Deals. Und er hatte halt praktischerweise viele Freunde und Bekannte, die Journalisten waren, Schriftsteller waren und die da auch irgendwie Zugang hatten. Und so hat er halt auch viele Informationen bekommen, die man so jetzt nicht gehabt hätte. Aber es stimmt, also Bildmaterial und so, das hat komplett gefehlt. Also er hat dann einfach halt Beweise gesammelt und die dann vor Gericht letztendlich, weil er hat ja 2 Jahre lang, ist er ja vor Gericht immer wieder gestanden, hat 2 Jahre lang prozessiert und bis er dann Recht bekommen hat.
Ja. Du hast gerade schon ein bisschen gesagt, dass deine Möglichkeiten, was Recherche angeht, eingeschränkt waren durch deine Berufstätigkeit auch. Aber du hast, also zumindest liest sich der Roman so, doch ziemlich gut recherchiert und bist total in diese Welt eingetaucht, auch sprachlich, finde ich. Also das, man spürt oder man liest oder kann gut rauslesen, wer gerade spricht und welcher Josef Schöffel. Das ist, ich finde auch super, wie sich dann die Sprache so hinüberschlingelt. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, aber das finde ich ist total super gemacht. Du bist also meiner Meinung nach schon irgendwie in diese Zeit eingetaucht oder hast da wahrscheinlich viel gelesen. Was für Quellen gibt es denn da? Hast du irgendwie Zeitungen der Zeit gelesen oder von Schöffel gibt es ja auch eine Autobiografie, habe ich gesehen. Wie bist du da eingetaucht?
Also erstmal danke. Das freut mich total zu hören, weil das habe ich natürlich gehofft und das ist immer schön zu hören, wenn das dann auch funktioniert. Ja, also ich habe begonnen mit seiner Biografie. Er hat eine Biografie geschrieben, die sich großartig liest. Er ist ein Freund des Rufzeichens, weil er sich immer so empört, nicht nur jetzt, was den Wald betrifft, sondern er hat sich über diverse Dinge empört. Er hat eine Streitschrift geschrieben, warum das Heer so schlecht ist, warum die K&K-Monarchie nur untergehen kann, weil das Heer eben so schlecht ist. Und er war ja lange beim Heer, deswegen er wusste, wovon er spricht. Er hat dann auf seine alten Tage einen sehr unangenehmen Zug gegen den Parlamentarismus irgendwie, weil er so, glaube ich, so entnervt war von dem, was er irgendwie erlebt hat an so Backeleien. Da hat er dann in Karl Kraus in der Fackel also sehr, 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 sehr traurige und böse Artikel geschrieben gegen Ende seines Lebens. Ja, also es gibt eben die Autobiografie, es gibt eine Magisterarbeit und eine Doktorarbeit über ihn, aber so aus den 70er, 80er Jahren, die kann man in der Nationalbibliothek einsehen, die habe ich gelesen und die führen dann zu weiteren Quellen. Und dann gibt es wirklich von ihm sehr, sehr schöne, die ich wirklich, also es gibt die gesamte Medienkampagne, das, was im neuen Wiener Tagblatt war. Also die gibt es in der Nationalbibliothek alle, die kann man sich dort anschauen. In unglaublich schweren, riesigen, gebundenen Büchern, also die Zeitungen zusammengefasst. Also das war immer sehr freundlich. Da ein riesiges Dankeschön an die Nationalbibliothek, die mir da geholfen haben, zu schleppen und zu recherchieren. Also das kann ich gar nicht, die kann ich gar nicht groß, also will ich unbedingt hier nochmal erwähnen mit einem riesigen Dankeschön. Und dann gibt es, und das hat mir am meisten Spaß gemacht, Josef Schöffel hat in seinen jüngeren Jahren für eine Zeitschrift namens Der Wanderer geschrieben. Und das war halt so seine große Leidenschaft, das Wandern, das Spazieren. Und da hat er urlustige Kolumnen einfach geschrieben über seine Erlebnisse, wo er überall unterwegs war, eben im Wienerwald und überhaupt in ganz Österreich. Und da gibt es großartige, sehr ironische Geschichten. Und einen Teil habe ich dann eben auch, weil ich mir dachte, das ist so nett, das muss ich irgendwie, das muss ich übernehmen, habe ich dann auch als Zitate eben verwendet, dass man so ein bisschen ein Gefühl für ihn kriegt. Ja. Also das waren so meine Quellen. Mhm. Also da habe ich schon viel gelesen. Ja. Und mit Genuss auch, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja.
Ja, der zweite Teil der Recherchefrage bezieht sich auf das Protestcamp im Wienerwald, mit dem versucht werden soll, den Bau dieses Bürogebäudes zu verhindern. Hast du dich dann auch mit Umweltaktivistinnen ausgetauscht und wie stehst du zu der Bewegung? Mir ist auch aufgefallen, es gibt ja die Figur dieses Hans Gruber, der gehört ja auch einer älteren Generation an Umweltaktivisten an. Wie bist du auf diese Figur auch gekommen und wie ist da dein Verhältnis zu der Bewegung?
Ja, also
ich, mehrere Fragen.
Ja. Das ist, ich überlege, wie ich den Bogen mache. Ich fange vielleicht mit dem Hans Gruber an. Den mag ich total gerne. Es gibt so viele Hans Grubers. Man lernt im Laufe seines Lebens einfach viele Hans Grubers kennen. Und ich beobachte vielmehr mit Begeisterung und Erstaunen und also so Generationenwechsel und Aktivismus, alte Schule und neue Schule. Das gibt es jetzt nicht nur im Umweltaktivismus, mich interessiert das genauso den Feminismus betreffend. Und ich im Laufe der Zeit, man lebt ja dann doch schon ein Zeitl, ne, lernt man sehr viele Menschen kennen, die eben in gewissen Kreisen irgendwie unterwegs sind und man selbst, also, oder man, ich, jetzt mal auf, einen Mann zu sagen, ich selbst beobachte einfach, ja. Ich tue mir immer schwer mit Gruppenzugehörigkeiten, also sozusagen, wenn du mich jetzt fragst, welchem Aktivismus ich mich wirklich zugehörig fühle, im Herzen allen irgendwie, aber nie hundertprozentig. Ich kann alle verstehen. Ich glaube, darum geht es auch in dem Buch. Ich kann sie alle verstehen und ich will sie alle betrachten und ich habe sie da alle eingebaut. Aber sie sind vielleicht, ich meine, man weiß es, sie sind wahrscheinlich alle so ein Teil von mir. Also ein Teil von mir ist auch natürlich der Josef Schöffel Junior, ne, der Träge, der sich da selbst verwirklichen will, indem er da eingebaut ist. Also so weit würde ich natürlich nicht gehen, aber es ist alles in einem drinnen. Ne? Also das, man kann sie alle verstehen. Die Leute, die sich ein Protestcamp aufbauen und sich wo anpicken und man versteht aber gleichzeitig auch die Leute, die dann im Auto sitzen und nicht weiterkommen. Und das ist halt die schöne, für mich jetzt in dem Moment, die schöne Position, dass ich davon erzählen kann und mir das großen Spaß macht, die halt gegeneinander auflaufen zu lassen und letztendlich, das ist ja das Schöne am Schreiben, man kann sich ja vielleicht miteinander versöhnen, zumindest habe ich das irgendwie probiert, dass man doch noch eine Basis findet gemeinsam. Das ist mir eigentlich das Wichtigste.
Ja, da fällt mir ein Satz ein, der ist mir irgendwie, da bin ich so hängen geblieben, über den Schöffel heißt an einer Stelle, heute wäre der sicher bei den Grünen oder vielleicht bei gar keiner Partei, der wäre wahrscheinlich Aufdeckerjournalist oder so ein Wutbürger. Und da bin ich irgendwie so kurz ins Stocken gekommen, weil ich mir dachte, das deutet so auf dieses Spannungsfeld hin und dass es irgendwie kein weiter Weg ist von den Grünen oder für manche Leute kein weiter Weg ist von den Grünen zum Wutbürger quasi. Also diese auch die Schwierigkeit der Zuordnungen, der Einordnungen. Und ich habe mir dann gedacht, dass das also in erster Linie vielleicht ein Problem unserer Zeit ist, aber das geht ja zurück, oder? Das war zu Schöffels Zeit nicht anders, nehme ich an, oder? Diese Spannungen und Ideologien gab es da auch schon.
Definitiv, ja. Also ich meine, man weiß eh, was alles sozusagen in den letzten Jahren der Monarchie, oder überhaupt, wenn wir jetzt von Antisemitismus, also wenn ich jetzt wirklich ein riesiges Fass öffnen möchte, dann wenn wir bei Antisemitismus anfangen, also sozusagen in alles, wo man sich irgendwie hineinsteigern kann, wo man ein Feindbild sucht. Das war halt damals mit anderen, es gab halt kein Social Media und keine Echokammern und keine, wo man sich gegenseitig so noch mehr weltweit auf die Schulter geklopft fühlt, aber grundsätzlich konnte man ja auch in seinen Kreisen unterwegs sein und sich da gegenseitig bestätigen. Und also ich meine, Stichwort Erster Weltkrieg oder so, das hat Schöffel gerade nicht mehr miterlebt, aber also sozusagen die Wege dorthin, da braucht man nur in die Geschichtsbücher schauen, wie man sich da reinsteigern konnte in Dinge, die also aus der Entfernung betrachtet natürlich der absolute Irrsinn waren. Ne? Und wie das so eine Dynamik einfach alles entwickelt. Ja. Und ja, das ist heute eben nicht anders. Und deswegen glaube ich, also da ist der...
Die Parallelen sind da.
Ja, voll. Und die Schritte sind nicht weit. Das ist oft auch, glaube ich, wenn man dann vielleicht persönlich mit irgendwas konfrontiert ist und dann kippt man da so rein und es passiert ja ganz schnell, dass man dann sich radikalisiert, mhm, ne? Weil man dann nur noch so einen Blick hat.
Mhm. Ja, wir haben es in dem Roman auch mit starken oder sagen wir dominanten Frauenfiguren zu tun. Der alte Josef Schöffel spricht mit dem Porträtbild seiner Frau, die für ihn und seine Arbeit eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und der junge Josef Schöffel wirkt ja eher wie eine Marionette von seiner Oma. Der versucht immer alles recht zu machen. Und ohne, dass wir jetzt noch zu viel von der Handlung verraten, kann man das Buch auch als eine Art Entwicklungsroman verstehen, wo sich die Männer emanzipieren müssen von den Frauen?
Ah, so habe ich es. Also es ist ein Entwicklungsroman, mhm, ja. Ja, unbedingt ein Entwicklungsroman, aber ich habe es, glaube ich, gar nicht so. Also das, was die Geschlechter betrifft, überhaupt nicht. Also das war überhaupt nicht meine Intention. Die Frau vom Schöffel, vom alten Schöffel, habe ich deswegen, der habe ich eine prominente Rolle gegeben, weil Josef Schöffel sie in seiner Biografie mit keinem Wort erwähnt. Du weißt nicht, wie sie heißt. Es gibt einen Satz, wo er sagt, so nebenbei, da erzählt er seine ganzen Sachen, was er alles gemacht hat, und ich habe eine Frau geheiratet und wir sind irgendwie in den Süden von Wien gezogen. Das war's. Und ich, also das hat mich sehr viel Recherche gekostet, herauszufinden, wie diese Frau überhaupt geheißen, mhm, hat. Und sonst, man findet wirklich, also man findet nichts. Mhm. Und dann haben wir gedacht, so. Das ist das Schöne am Schriftstellerinnen-Sein. Ich kann machen, also nicht machen, was ich will, aber ich kann ja was erfinden. Ne? Ich schreibe ja kein Sachbuch. Und dann war irgendwie klar, ich will Schöffels Frau, dieser Wilhelmine, ich will da eine schöne, also ja, ich so male ich sie mir aus, mhm, und ich will dir eine schöne Rolle geben. Mhm. Und also das war für mein persönliches, also so, und außerdem brauchte ich irgendwie so einen, ja, das war irgendwie klar, dass die da einen Platz kriegen muss. Mhm. Ja, und beim Josef, also sozusagen, ich habe da überhaupt nicht an so eine Mann-Frau-Thematik, mhm, gedacht, sondern eher so an dieses ausgebeutet werden oder sich nicht, also so von so Energievampir-Menschen, mhm, in dem Fall halt innerfamiliär, aus diesen Verstrickungen nicht rauszukommen. Mhm. Aber das war, also in dem Fall hat diese Person einfach total gut für mich da reingepasst, mhm, auch in der Dramaturgie, wie die Geschichte entstanden ist, und da war auch noch nicht klar, wie ich das alles auflöse und so, deswegen habe ich zum alten Schöffel auch eine alte Frau sozusagen dazu gebraucht, wollte ich halt, mhm, ja, weil mir das halt am Anfang noch gar nicht so klar war, wie das dann, mhm, also ich weiß zwar immer, wie meine Bücher ausgehen, aber dazwischen gibt es dann halt, mhm, so Entwicklungen, mhm, wo man in verschiedene Richtungen abbiegen kann, und dann schaue ich mal. Mhm. Und ja, es ist eine Entwicklungsgeschichte, aber es gibt ja auch den Steff zum Beispiel, der, mhm, in davor auch, also das ist einfach so ein Muster, das sich durch das Leben von dem jungen Josef irgendwie zieht, und dass der es einfach nicht schafft, sich da, mhm, von all diesen Menschen da nicht, mhm, zu befreien und einfach, mhm, nicht schafft, seinen Weg zu gehen, sondern permanent, mhm, permanent darum, mhm, bedacht ist, es allen recht zu machen und dann natürlich damit nur scheitern kann. Und woher es kommt, ist eben diese, mhm, ist in dem Fall eben diese dominante Großmutter. Hätte auch ein Großvater sein können, hat mir jetzt nur nicht, ja, so in den Kram gepasst, aber nein, um Gottes Willen, so Geschlechterkampf, das, ja, Feminismus, ja, aber in dem Fall, also wenn, dann würde ich das anders, anders machen.
Ja. Dein erstes Buch, Im Ruin, war ein Wien-Roman und spielt ganz dezidiert in einem Beisel in Favoriten. Der neue Roman jetzt ist auch ganz klar situiert im Wienerwald und hat auch abseits davon ganz viel Lokalkolorit. Vielleicht können wir an dieser Stelle auch einmal zu den Dragé-Keks hingreifen, die wir hier am Tisch, ja, stehen haben. Es gibt Mürbekipferl, nicht bei uns, aber am Frühstückstisch, und ein Augarten-Service bei der Oma und ganz, ganz viele so kleine und größere Anspielungen an Wien. Was bedeutet denn dir diese Stadt? Und ich hänge noch eine Frage an, Ich hoffe, es gilt für dich nicht, was im Roman an eine Wand gesprayt steht. Nichts macht mich so fertig, also nichts macht dich so fertig, so lautet es, wie deine Heimatstadt. Wie ist es bei dir und Wien?
Große Wien-Liebe. Also das muss man gleich mal, muss man gleich mal vorweg schicken. Und der arme Josef sitzt ja nicht in Wien, sondern er sitzt ja, sitzt ja in einem Vorort im Süden von Wien, den ich nicht benenne. Wer recherchieren mag, wird es ganz schnell herausfinden, wo es ungefähr spielt. Aber es ist irrelevant grundsätzlich. Mhm. Es könnte in jeder niederösterreichischen Kleinstadt spielen. Und das tut's auch. Und dieses Nichts macht dich so fertig wie deine Heimatstadt ist auf die niederösterreichische Kleinstadt bezogen.
Kann man nicht umlegen auf Wien.
Es wird sicher Leute geben, die es nicht so haben mit Wien, aber für mich gilt es nicht, ja. Und ansonsten eben so im Buch, ja, so kleine, es gibt eben auch so kleine Grüße, die ich dann so verstecke, wie zum Beispiel, also Josef Schöffel isst irgendwann einen Giraffenkuchen auf und das war in der Edition Atelier gibt es ein Buch über die Giraffe und da wird der Giraffenkuchen erwähnt vom Alexander Kluy, wie die erste Giraffe nach Wien kam und das war halt auch so zu Monarchiezeiten und also sozusagen Schöffel hat das erlebt und haben wir gedacht, ah, großartig, dann essen die einen Giraffenkuchen. Also es gibt dann, das mache ich halt ganz gerne, so kleine Grüße zu versenden, die völlig irrelevant sind, für wenn man das Buch liest, aber was irgendwie lustig halt. Das amüsiert mich dann halt, ja. Also ja, es ist... Ich kriege Wien nicht aus mir raus und auch nicht aus meinen ProtagonistInnen offensichtlich. Ja.
Ja, und das ist auch sprachlich, spielt das eine große Rolle. Also ich finde, es sind ja sehr viele schöne Ausdrücke drinnen aus der Wiener Umgangssprache, aus dem Dialekt. Es gibt sogar hinten so ein kleines Glossar, habe ich gesehen, vor allem für die historischen Ausdrücke. Mich würde dazu interessieren, du wirst ja jetzt auch bald auf der Leipziger Buchmesse auftreten und mich würde das interessieren, wie das zum Beispiel bei LeserInnen aus Deutschland ankommt, ob du da mal Rückmeldungen bekommen hast oder ob es da vielleicht auch Verständnisschwierigkeiten gibt oder ob das total gut ankommt oder ja, wie oder war das Glossar auch eine Idee von dir oder ist das gemeinsam mit dem Verlag entstanden? Wurde dir das nahegelegt sozusagen? Wie schaut es da aus?
Ja, wir haben im Lektorat natürlich viel überlegt, irgendwie, also weil ich liebe das und ich liebe eben so lokale Dialekte, Ausdrücke und also in dem Fall habe ich es eben auch gebraucht, um den Leuten unterschiedliche Sprachen zu geben, einfach und die antiquierte Sprache natürlich dem Josef Schöffel. Und dann war eben, also ich habe oft gefeilscht. Um Worte, ob ich die jetzt behalten darf oder nicht. Da haben wir uns, glaube ich, ganz gut geeinigt dann mit dem Lektorat letztendlich. Das Glossar war auch lange herum überlegt, aber wir haben uns dann dafür entschieden, eben um manche Begriffe, gerade eben so historische Begriffe zu erklären. Wenn man dann so drinnen ist, denkt man sich, ja, das ist eh klar. Aber so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es natürlich urmühsam, wenn man sich das dann selber, klar, man kann sagen, man kann sich alles ergoogeln. Aber dann muss man wieder das Handy nehmen und dann schaut man, wenn man ein Handy irgendwie herausfinden will, irgendeinen Begriff, dann fängt man an, irgendwie seine Mails zu checken oder so. Und dann sind die Leute wieder aus dem Buch draußen und so haben sie ein Glossar, wo zumindest, also so ist es eben ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Und dann haben wir eben auch so überlegt, ob man jetzt das Wienerische und ich glaube, es ist jetzt so ein Kompromissglossar geworden mit den wichtigsten Sachen. Und es sind viele Dialektbegriffe bestimmt noch drinnen, die ich jetzt dann doch nicht erklärt habe. Und also ich glaube, es ist ein konsequentes Glossar dann geworden. Und ansonsten, ich weiß es nicht genau, muss ich sagen, mit deutschen LeserInnen. Also ich habe eine liebe ehemalige Kollegin, die in Berlin Buchhändlerin ist, aber... Sie ist Deutsche, aber sie hat lange in Wien gelebt. Das heißt, das gilt wahrscheinlich nicht. da weiß ich, dass sie die Bücher gern gelesen hat. Aber ich kann in Leipzig mal eine kleine. Ich werde mal schauen, wie es so ist. Aber ich glaube, man versteht sich schon. Ne?
Im Vorgängerroman, ich beziehe mich immer wieder auf dein letztes Buch.
Ja, voll gerne.
Ja, da hat Musik auch eine sehr große Rolle gespielt. Und im Podcastgespräch, das Rebecca vorhin schon erwähnt hat, mit Petra Hartlieb, das verlinken wir in den Shownotes, hast du auch davon erzählt, was dir Musik persönlich bedeutet. Im neuen Roman gibt es jetzt auch, wie im alten, einen Wurlitzer. Diesmal wird unter anderem oder vor allem David Bowie gespielt. Was bedeutet dir denn seine Musik und welche Funktion nimmt das in dem Buch ein? Kannst du das kurz umreißen? Weil das ist irgendwie so eine der wenigen Nennungen, das sticht irgendwie heraus, finde ich.
Das stimmt. Diesmal sehr wenig Musik, also fast zu wenig. Ich habe mir so überlegt, weil wir eine Lesung mit Musik planen. Und ich dachte so, ja, es wäre eigentlich ganz cool, da die Lieder. Und dann bin ich eben, habe ich mal so, und dann so, ach so, ja, stimmt, da ist ja gar nicht so viel. Also so ein paar Protestsongs gibt es noch, so die erwähnt werden. Aber ansonsten ist es wirklich David Bowie. Ja, ich habe mir halt so überlegt, dieser Wurlitzer, was der so spielen könnte eben. Und dann hat man halt so auch überlegt, in der Zeit, in der der Josef Schöffel da diesen Wurlitzer bedient, es kommt dann ja auch die Toten Hosen mit 10 kleine Jägermeister, da habe ich dann also in dem Jahr, wo das spielen sollte, diese Rückblende dann recherchiert, war so eines der nervigsten Lieder, die ich am meisten gehasst habe, was das sein könnte und was sozusagen als Antithese auf David Bowie dann gut passen könnte in diesem Provinz-Disco-Keller. Und dann habe ich gedacht, ja, 10 kleine Jägermeister. Wobei man natürlich sagen muss, also ich weiß schon um die Geschichte der Toten Hosen und ich weiß, aus welchen Punk-Umständen die kommen und ich will ihnen da ihre Street-Credibility im Punk gar nicht absprechen. Ich schätze sie in der Theorie, aber in der Praxis geht sich's nicht aus. ja, ich wollte gerade sagen, aber ja, also David Bowie war für mich die Überlegung, was könnte in diesem Wurlitzer sein, was irgendwie so ein Hadern, den es gibt, der da drauf sein muss und der eigentlich was total Revolutionäres mal war, aber da sozusagen in diesen Umständen missverstanden ist als so ein die besten Hits der 70er Jahre Mix, der da drauf ist. Und ich habe mir gedacht, was kann das sein? Welches Lied könnte das sein? Was da sozusagen für die einen so einfach ein Best of 70s und für die anderen die Welt bedeutet, weil es David Bowie ist und weil das der totale Widerstand ist und weil das in bedeutet, in Drag rausgehen zu können und sich zu schminken als Mann und alles Mögliche, was halt in einer Kleinstadt extrem viel Mut erfordert. Also wofür halt David Bowie auch steht, für mutig sein unter anderem. Also es gibt auch, man kann auch sehr viel Kritik üben an David Bowie, aber in dem Fall war er ideal für mich. Und David Bowie, ich liebe David Bowie sehr, also das muss man einfach auch sagen. Ja, ich bin extra nach Berlin gereist damals, um mir diese David Bowie-Ausstellung anzuschauen und so.
Ja, ja.
Also der ist schon wichtig, auch in meinem Leben.
Ja. Ja, du hast vorher schon erwähnt, dass du ja eigentlich sehr wenig Zeit hast zum Schreiben, weil du bist ja Buchhändlerin im Hauptberuf und du bist ja dann auch in einer Doppelrolle, also jetzt als Autorin und als Buchhändlerin. Wie gehst du damit um und wirst du in der Buchhandlung auch manchmal auf deine eigenen Bücher angesprochen oder wie kann man sich das vorstellen?
Signierst du sie gleich an der Kasse?
Yeah. Ich habe einen sehr verschämten Umgang mit meiner eigenen Schreibe. Also vielleicht zweierlei. Also das eine ist, dass man, also oder nicht Mann, sondern ich total demütig wird, weil man einfach sieht, was alles Tolles erscheint, gleichzeitig in unfassbaren Mengen, die man als Buchhändlerin überhaupt nicht auch lese, aber wem erzähle ich das? Ihr zwei wisst das ja nur zu gut. einfach nicht bewältigen kann. Und man weiß, wie viel man verpasst, man weiß, wie vielen Büchern man Unrecht tut, indem man sie verpasst. Man verpasst sie oft sehenden Auges, und zwar wirklich sehenden Auges, weil sie an dem berühmten Stapel ungelesener Bücher liegen und schwanken. Und jedes Mal, wenn man vorbeigeht, sich denkt, ja, dich lese ich auch noch in den nächsten 10 Jahren. Und dann aber weiß, dass da Leute dahinter stecken, die so extrem viel Arbeit reingesteckt haben, die sich total freuen würden, wenn man rezensieren würde, wenn man was sagen würde dazu. Und es liegt nicht am Wollen, sondern einfach an diesen unfassbaren Mengen, die veröffentlicht werden. Also das ist so dieser eine Teil. Und das ist halt dieses Tolle an meinem Beruf, diese Lobbyarbeit, einfach für Bücher in kleinen Verlagen, für Sachen, die vielleicht nicht so auffällig sind, weil die großen Sachen, die bewerben sich ja quasi von selbst und die finden schon ihren Weg zu den Leuten. Und da kann man aber sozusagen als Buchhändlerin ja noch ein bisschen eingreifen, zumindest lokal. Also das ist so das eine und da empfehle ich einfach so viel gerne, weil es so viele tolle Sachen einfach gibt. Das ist das eine. Und das andere ist halt so das eigene. Also ich kann es nicht, ja, meine eigenen Bücher verkaufen. Es ist mir extrem peinlich. Und aber es passiert natürlich, und also es passiert jetzt mehr. Also mit dem ersten, glaube ich, das hat fast, also so, da war auch Corona, muss man sagen, und es war ein Debüt. Und das haben also sehr wenig Leute überhaupt gecheckt oder mit mir in Verbindung gebracht. Und das war mir auch total recht so, weil ich selber noch also mich damit erst anfreunden musste. Also ich schreibe total gerne, aber dieses Produkt dann tatsächlich, also das ist was ganz Orges für mich immer noch. Ja. Und deswegen, das liegt zwar da in der Buchhandlung und meine Kolleginnen sind total lieb und setzen sich ur dafür ein und überall, wo ich hinkomme, liegt es auch und so. Also ich bin einfach nur gerührt die ganze Zeit eigentlich. Aber so ich selber, ich fremdel noch so ein bisschen. Aber das wird schon. Ich üb's, ja.
Ne, du hast vorhin schon das Empfehlen erwähnt, dass du liest auch durch deinen Beruf natürlich unglaublich viel und gibst Buchempfehlungen, also kann auch nur empfehlen, dass man dir auf Instagram folgt, beziehungsweise Barbie23, oder habe ich das richtig im Kopf?
Ja, das BZW ist das Buch zum Wochenende oder auch beziehungsweise, genau. Das ist total, ich weiß, es ist so schlecht marketingmäßig erfunden.
Das macht sympathisch.
Aber zu dem Zeitpunkt, gell, wo ich damit begonnen habe, das war auf unserer Homepage in der Buchhandlung, da irgendwas, ne, da durfte ich, das ist eben das Schöne an meinen Chefs, man darf sich austoben, man kann sich ausprobieren und so, kann ich einen Blog schreiben? Ja klar, mach nur. Und dann habe ich halt da mit dem Buch zum Wochenende und habe ich gedacht, wenn man das, ja genau, das ist wie beziehungsweise BZW, das ist total lustig, das nehme ich mal. Und dann habe ich mich in so einer, also ich kenne mich mit Social Media überhaupt nicht aus, Facebook habe ich überhaupt gelassen, das ist an mir vorbeigezogen. Und dann hat mir meine liebe Social-Media-Kollegin Anna Horak, die auch eine ganz tolle Illustratorin übrigens ist, die macht beim Axe Verlag tolle Kinderbuchillustrationen. Und die hat mir geholfen. Und das war so eine Tür- und Angelaktion mitten in der Buchhandlung. So, Hilfe, ich glaube, ich brauche einen Instagram-Account, weil da irgendwas wollte ich machen, keine Ahnung. Und dann haben wir eben schnell versucht, einen Namen für mich zu finden. Und so ist das entstanden mit Buch zum Wochenende und so. Und dann die Nummer 23, noch so ein alter Verschwörungstheorie-Klassiker aus den 90ern, den ich auch noch mitschleppe. Ne? Okay. Also völlig krude. Ja. Und so heiße ich jetzt. Und ich habe mir mal überlegt, man könnte das vielleicht ändern. Aber große Technikängste. Mhm. Was passiert, wenn ich das ändere? Und dann ist alles weg oder so.
Ja.
Ich mache es einfach nicht. Ich heiße jetzt einfach so.
Ich finde es total sympathisch.
Okay.
Und es gibt eine Geschichte dazu.
Es gibt eine Geschichte dazu, genau. Also es ist kompletter Dilettantismus, der da dahinter steckt. Ja.
Aber durch das viele Lesen und eben diese wöchentliche Empfehlung und so, da ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wie viel Zeit bleibt da noch zu schreiben? Schreibst und liest du kontinuierlich oder wechselt sich das eher ab für dich? Also gibt es Schreibphasen und dann schreibst du länger nicht und liest mehr oder schreibst du täglich ein bisschen was oder wie ist das bei dir?
Eigentlich in Phasen schon eher. Aber mittlerweile, also im Moment habe ich so eine Phase des absoluten Wahnsinns, wo irgendwie alles gleichzeitig passiert. Mhm. Das habe ich mir eigentlich nicht so vorgestellt, weil eigentlich wollte ich den Roman beenden und dann mal wieder lesen und so. Also im Moment in einem völligen wahnsinnigen Mischmasch. Aber eigentlich ja, habe ich Lesephasen. Ich höre extrem viel Hörbuch auch, also so gerade so Krimis oder so. Mhm. Sachen, wo man sich jetzt nicht so auf die Sprache konzentrieren muss, so handlungsgetriebene Sachen, das kann ich auch gut hören nebenbei. Also da kommt man dann schon auf ein bisschen ein Pensum sozusagen, was das Lesen betrifft und dann halt eben alleine, was man lesen will. Also das auf der einen Seite und das Schreiben, ja, also wenn ich dann so ernsthafte, längere Geschichten angehe, wie einen Roman, dann nehme ich mir Auszeiten. Also da hatte ich mir letztes Jahr so einen Monat Sabbatical genommen, um auch zu recherchieren und um am Stück schreiben zu können. Also es ist schon, dieses Eingrooven ist halt so anstrengend, bis man dann wieder drinnen ist. Dann geht es eh wieder, wenn man dann dabei ist und dann macht es auch Spaß, aber es ist dieses furchtbare... dann geht man wieder arbeiten und denkt sich, ja, am Abend mache ich dann da weiter und man ist einen Tag arbeiten und man ist in einer völlig anderen, dann lebt man wieder völlig in dieser Buchhandelswelt, in der Empfehlungswelt und in diesem und ist wieder völlig raus aus seiner Fantasiewelt, wo man da immer im Roman spaziert. Also das ist anstrengend, das zehrt. Das habe ich mir, das war beim ersten weniger, weil da hatte ich ja ewig Zeit fürs Ruin, da hat keiner drauf gewartet oder so. Da konnte ich machen, was ich will. Und das war diesmal eben also anders im Sinn von, ich habe schon einen sehr kulanten, sehr freundlichen und sehr liebenswerten Verlag. Aber es war auch gut, dass da ein Datum gab, bis wohin man fertig sein sollte. Mhm. Aber es hat mich angestrengt, mehr angestrengt, als ich es dann letztendlich gedacht hätte. Also dann kam gleich das Weihnachtsgeschäft noch und danach habe ich mir gedacht so, hui, jetzt bin ich fertig. Aber ja, jetzt geht es schon wieder. Jetzt bin ich schon wieder in den nächsten Projekten. Ja, nein, also ich Roman, ich weiß, was ich machen will, aber da brauche ich dann wirklich nochmal extra Zeit. Aber jetzt noch so ein paar andere Projekte und dieses Buch zum Wochenende, das ist wirklich sowas, was nebenbei mir einschießt. Und dann schreibe, wenn ich am Fahrrad sitze oder so. Dann,
ja. Ja, du hast es ja schon so anklingen lassen mit dem ersten Buch von dir. Also der Debütroman ist meistens etwas, was eine spezielle Aufmerksamkeit bekommt und dann es gibt auch Preise, die extra Debüts auszeichnen. Und der zweite Roman ist dann oft der, der dann eben, wo schon ein bisschen mehr Druck da ist oder mehr Aufmerksamkeit. Du hast jetzt vorher gesagt, der Debütroman ist so zu Corona-Zeiten erschienen, das war es nicht so leicht. Und jetzt war es auch mit der Zeit nicht so einfach zum Schreiben zu finden. Würdest du sagen, es ist leichter oder schwerer, dann den zweiten Roman zu schreiben?
Also für mich war es viel leichter.
Viel leichter?
Viel leichter. Ich habe so viel gelernt übers Schreiben durch den ersten Roman. Und dann auch, ich schreibe mit einer Freundin, mit der Ursula Knoll, die auch einen tollen Debütroman abgeliefert hat, auch bei der Edition Atelier. Da kommt auch bald was Neues, Episches, Großartiges. aber das nur nebenbei. Mit der schreibe ich zusammen Theaterstücke und auch das hat mir unglaublich geholfen beim Schreiben. Also mir ist das jetzt viel leichter gefallen. Also es kommt natürlich auch durchs viele Lesen, aber das habe ich vorher auch, man lernt einfach, man lernt das Hand, also für mich ist es auch definitiv was Handwerkliches. Mhm. Also das eine sind die Ideen und die Fantasie und so, aber das andere ist einfach Handwerk und ich merke einfach so viele Sachen, auch wenn ich mir jetzt das Ruin anschaue, wo ich mir denke, das passt alles so und ich bin total glücklich damit. Aber wo ich mir denke, ja, das würde ich jetzt anders lösen oder anders machen, anders schreiben. Und das hat was mit Handwerk zu tun. Und also ja, viel ist mir viel, viel leichter gefallen. Es war eigentlich sehr beglückend, das eigentlich. Also es war anstrengend, aber sehr beglückend auch irgendwie zu schreiben, weil es so viel, ja, kann es gar nicht so richtig sagen, aber es ist mir wirklich leichter gefallen. Ja.
Das finde ich sehr interessant, also, weil man ja oft dann das Gegenteil hört oder manche Autorinnen dann sagen, ja, okay, eben beim ersten Buch, da wartet niemand drauf, da ist man irgendwie freier, lockerer, man muss jetzt keinen Erwartungen entsprechen und viele spüren dann gerade beim zweiten Buch irgendwie einen gewissen Druck, aber es ist interessant, dass es bei dir, dass es dir leichter gefallen ist.
Ja, ja, definitiv. Ich bin so froh, dass ich jetzt schreiben darf. Das klingt jetzt so total weird, weil jeder darf immer schreiben. Aber ich bin halt eine große Prokrastinatorin und wenn ich keinen Auftrag habe, mache ich nichts. Oder so ein bisschen, so Halbseiten. Aber jetzt gibt es einen Verlag, der sich darüber freut, wenn ich was mache und ich darf eben eine Kolumne schreiben und dies und das. Also ich bin ganz beglückt, dass ich das jetzt darf, sozusagen, was ich früher auch immer wollte. Aber es gab keinen Auftrag und dann nur für mich habe ich schon, aber halt nur für den Giftschrank geschrieben. Und für den Giftschrank schreibt man halt mit weniger Enthusiasmus, als wenn man weiß, man trägt das dann in die Welt hinaus. Da bemüht man sich dann mehr als bei den Giftschrank vielleicht. Ja. Also bei mir, glaube ich, kommt es wirklich durch den Enthusiasmus des jetzt schreiben Dürfens. Wehe, wenn sie losgelassen. Ne? Dann, ja.
Wir haben uns für den Schluss noch ein paar Kurzfragen überlegt, die hoffentlich nicht in ihrer Beantwortung ausarten, aber sie dürfen natürlich auch ein bisschen ausarten. Und ich hoffe, sie sind nicht zu gemein. Man neigt ja da dazu, dann irgendwie so entweder oder ist manchmal ein bisschen...
Das ist hart.
Ja, ja, aber es ist nicht nur entweder oder. Dabei sollen wir uns abwechseln oder wie machen wir es?
Ja.
Ja?
Fang an.
Dart oder Billard?
Für mich, Billard. Ich hab noch nie Darts gespielt. Mein Lebtag nicht. Ich weiß. Ich sehe es wie Josef Schöffel, passiv. Ich bin eine passive Entspannungs-Darts-Schauerin. Jetzt arte ich doch wieder aus. Darts ist mein Weihnachtsgeschäfts-Guilty Pleasure. Weil es läuft immer Darts, wenn ich vom Weihnachtsgeschäft völlig erschöpft nach Hause komme, dann ist immer Darts-WM. Und es gibt nichts Schöneres, als diesen enthusiasmierten Menschen dabei zuzuschauen, wie sie Darts spielen und dieses Publikum, wenn man auf allen Vieren nach dem Weihnachtsgeschäft nach Hause kommt. Also für mich bin ich aktiv, passiv Darts schauen.
Okay. Dublin oder Baden bei Wien?
Ich war noch nie in Dublin, also Dublin.
Elsbeerschnaps oder Whisky?
Ah. Beides.
Du hast jetzt gerade so geschaut, jeder dass du hast zusammen beides nicht so unbedingt.
Ja, nein, beides. Ich habe gedacht, so Whisky wäre der Schriftstellerinnen-Klassiker, aber... Elsbeerbrand ist der schattenkühle Klassiker. Ja. Ach, her mit dem Elsbeerschnaps, her damit.
Ja, du hast vorher schon gesagt, es steckt von dir ja in mehreren Figuren was drin. Aber trotzdem die Frage, Josef mit PH oder Josef mit F, Schöffel?
Josef mit F, ganz eindeutig. Ja, ja.
Augarten oder Lilienporzellan?
Augarten.
Auch sehr eindeutig. Weil eine davon gerade bevorsteht, die Buchmesse in Wien oder Leipzig?
Beide. Beide mit größtem Vergnügen. Nein, Leipzig. Ich nehme Leipzig, weil ich da lesen darf und das ein echter Lebenstraum ist, der in Erfüllung geht. Mhm. Ja.
Die nächste Frage ist wahrscheinlich schwierig. Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
Ich überlege gerade, welches ich beendet habe, weil ich kann gerade sagen, wo ich mittendrin stecke. Das ist die toxische Pommes einerseits, das schöne Ausländerkind und das zweite ist das Mühlstein von Margaret Drabbler, wo ich gerade mittendrin stecke. Aber was habe ich zuletzt beendet? So, das ist immer viel zu schnell gefragt. Ein Hörbuch habe ich vor kurzem, das kann ich vielleicht, das letzte Hörbuch, das ich fertig gehört habe, war Iris Wolf, Lichtungen.
Welches Ausflugsziel im Wienerwald würdest du unseren HörerInnen empfehlen?
Ah, nein, da muss ich natürlich sagen, ab zum Schöffelstein, von Purkersdorf hinauf zum Schöffelstein, ja.
In dem vorhin schon erwähnten Gespräch mit Petra Hartlieb hast du gesagt, dass du in Songzitaten sprechen könntest, das ist deine geheime Superkraft. Fällt dir ein Songzitat ein für das heutige Wetter?
Für das heutige Wetter? Ja, sun is shining, weather is sweet. Make you wanna move your dancing feet. Das wäre meine allererste Assoziation. Oder wenn du lachst, dann gehen drei Sonnen auf. Auch das, Tokotronic, kann man immer mit Sonne assoziieren. Oder im letzten Abend Sonnenschein, drüben auf dem Hügel.
Ich sehe schon, also, das
ja, wenn wir jetzt so weitermachen, du, ich fülle dir eine Stunde Podcast mit Songzitaten.
Ich wollte gerade noch fragen, ob du auch noch ein Songzitat für den heutigen Gemütszustand hast. Das überschneidet sich ja vielleicht.
Ja, da glaube ich, bleibe ich auch gleich mit. Sun is shining, weather is sweet. Make you wanna move your dancing feet. Dann bleibe ich jetzt gleich dabei, glaube ich. Ja.
Und wir entlassen die Hörerinnen mit einem Ohrwurm aus unserer Podcast-Folge, oder?
Ja.
Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, liebe Barbara. Es freut uns sehr, dass du bei uns zu Gast gewesen bist.
Ich sage danke. Voll schön, dass ihr mich eingeladen habt. Große Freude. Vielen Dank.
Danke dir.
Die beiden Romane von Barbara Kadletz, Schattenkühle und Im Ruin, sind im Verlag Edition Atelier erschienen und in jeder Buchhandlung erhältlich. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart und bedanken uns fürs Zuhören. In den nächsten Wochen folgen eine weitere Folge aus unserer Reihe Backstage, in der wir einen Blick hinter die Kulissen des Literaturbetriebs machen und euch in dem Fall einen kleinen, aber feinen Wiener Verlag vorstellen werden, sowie ein Live-Podcast mit Maria Hofer und Stefanie Sargnagel aus dem Literaturhaus am Inn. Die Aufzeichnung wird am 22. April dort stattfinden. Falls ihr in Tirol seid und gerne kommen wollt und teilnehmen wollt, ist das möglich, indem ihr einen Platz reserviert per E-Mail an literaturhaus@uibk.ac.at. Ihr findet die Infos auch auf der Seite des Literaturhauses. Wenn ihr in Zukunft keine Folge von Auf Buchfühlung mehr verpassen wollt, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.